Sag mal, sprichst du Chinesisch?
Nein.
Was ist das für eine Frage?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich in die Schule gegangen bin, und das ist, ich mag es gar nicht sagen, es ist weit über 30 Jahre her, da hatten wir bei uns an der Schule eine Chinesisch-AG.
Wirklich?
Ja.
Doch, ich glaube, bei uns gab es das auch.
Und boah, ich krieg's nicht mehr hin. 1 bis 10 konnte ich zählen, weil ich habe so ein paar Mal mitgemacht. Das war, glaube ich, so waren so die Pubertätsklassen und dann hatte ich keine Zeit mehr für den Chinesischkurs. Aber es war verdammt spannend.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Warum wir heute darüber sprechen, wir reden heute über...
Ich freue mich so auf die Folge.
China und Wein aus China. Und wir haben einen großartigen Gast.
Ja.
Vorher wollen wir aber noch mal was kosten.
Ja.
Der Wein der Woche.
Wir haben heute 2 Weine. 2-mal Dornfelder, aber unterschiedlich ausgebaut. Eigentlich bräuchten wir jetzt 2 Gläser, damit wir die nebeneinander verkosten könnten. Aber wir machen das einfach nacheinander. Und wir starten mit dem Dornfelder, der nicht im Holz ausgebaut wurde. Und danach machen wir weiter mit dem Wein, der im Holz ausgebaut wurde.
Jetzt hättest du einen kleinen Quest draus machen können, ne? Und mir nicht verraten, wie
ja,
du es tust. Aber.
Das, ja, eigentlich wäre das cool für eine Blindprobe gewesen. So, gib mir mal dein Glas.
So. Und wir machen es übrigens mit Lou's allseits geliebten Universalglas.
Selbstverständlich. So, über Dornfelder haben wir ja schon sehr viel gesprochen. Ist so ein, also aus Dornfelder entstehen so mittelkräftige Rotweine. Mm. Meine Tante liebt Dornfelder. Ja, also es gibt schon guten Dornfelder, aber es war leider so lange Zeit so ein Opfer der Massenproduktion.
Ja, jeder hat eine Tante, die Dornfelder liebt.
Mittelkräftig, ich sag immer, ist eine super regionale, coole Alternative zu Primitivo. Ist natürlich eine Spur leichter als Primitivo. Aber wenn man Primitivo gerne mag, dann mag man mit Sicherheit auch so dieses leicht spicige vom Dornfelder, so dieser Geruch nach vielleicht ein bisschen Nelke, nach Zimt, nach dunklen Beeren wie Brombeere. Und oft hat es auch so ein bisschen so einen blütigen Ansatz in der Nase.
Why not?
Gute Säurestruktur, aber nicht aufdringlich. Beide Weine sind trocken ausgebaut. Ist jetzt eher so auf der fruchtbetonteren Seite, würde ich sagen. Jetzt haben wir den 2. Wein im Glas, nämlich den Dornfelder, der im Barrique ausgebaut wurde.
Ah, aber schon bei, wenn du die Nase nimmst, merkst du den Ausbau sofort.
Ja, und hier hast du so dieses Smokige.
Total.
Ne? Dieses Smokige. Ich würde gar nicht sagen, dass das viel irgendwie Vanille, Vanillin oder irgendwas dergleichen hat. Auch kein Kokos, wie es bei der amerikanischen Eiche der Fall wäre oder so, sondern es hat irgendwie so ein bisschen so diesen rauchigen Ansatz. Ganz grundsätzlich ist Dornfelder, finde ich, immer ein super Sparring-Partner zu zum Beispiel so Schwein aus dem Ofen. Klingt so ein bisschen sehr rustikal, aber Schwein, also gutes Schwein kann ja auch was Feines sein. Aus dem Ofen, so zu Schweinebraten zum Beispiel, aber auch zu einer deftigen Pizza mit Salami oder sowas. Oder auch zu Geflügel, finde ich das ehrlich gesagt auch ganz cool. Ja, ist eigentlich ganz cool fürs Verkostungstraining. Vielleicht einfach mal machen. Also wenn ihr mal so 2 plakative Weine braucht, 2-mal Rotwein.
2-mal Dornfelder.
Zweimal Dornfelder, einmal im Barrique ausgebaut und einmal nicht. Ist immer so ein cooles Learning.
Und jetzt?
Wir haben doch gar nicht Cheers gesagt.
Ach so, Cheers.
Cheers. Zum Wohl. Wir bleiben heute auch bei Rotwein. Wir haben nämlich noch ein 3. Fläschchen hier stehen.
Absolut. Gleich lernen wir, wie man Prost oder zum Wohl oder Cheers auf Chinesisch sagt.
Mhm.
Denn heute reisen wir zusammen ins Reich der Mitte, wie man so schön sagt. Also die Chinesen sagen ja selbst zu China, das Reich der Mitte. Für mich eine absolut faszinierende Welt, weil ich kenne sie quasi nur aus Büchern oder aus dem Internet.
Mhm.
Weil ich war noch nie da. Geht's dir genauso, oder?
Ich war auch noch nie vor Ort. Es ist so, bei China... Ich weiß, dass China auf dem aufsteigenden Ast ist. Wir haben auch in unserer Trendprognose darüber gesprochen. Wir wissen, dass China mittlerweile eine der größten Rebflächen der Welt hat, unabhängig jetzt vom Verwendungszweck der Trauben. Aber ich kenne mich mit China nicht so gut aus, was jetzt Weinanbauregionen, Weinstile und Co. angeht. Und das sage ich ja auch immer zu, ob es jetzt meine Kursteilnehmenden sind oder weiß ich nicht, wenn ich irgendeine Lesung habe oder irgendwas vergleichen. Und auch hier im Podcast sage ich es ja total oft, man kann nicht alles wissen. Also man kann gutes Weingrundverständnis für alle Bereiche haben, aber man kann im Detail sich nicht mit jedem Weinanbauland auseinandersetzen.
Es wäre auch langweilig.
Ja, und deswegen freue ich mich extrem auf diese Folge, weil ich denke, dass ich heute auch sehr, sehr viel Neues lernen werde.
Es ist eine Lernfolge für Lou.
Ja,
großartig.
Auf jeden Fall.
Wir starten und uns begleiten wird ein österreichischer Winzer, der, ich glaube, man kann sagen, der in China Geschichte schreibt.
Ja, schon irgendwo.
Werden wir gleich erfahren. Mit einzigartigen Weinen und vor allem mit krassen Ideen, visionären Ideen, sage ich
ja,
einfach mal so.
Ja, ist auch kein Unbekannter in der Welt des
genau.
Weins.
Genau. Und in dieser Recherche vorab, ohne dass ich mit ihm geredet habe, glaube ich, dass er so viel erlebt hat, wir könnten wahrscheinlich eine eigene Podcast-Reihe mit ihm machen. Aktuell ist unter anderem Chief Winemaker beim Chateau Changyu Moser in China, in Ningxia, wenn ich es richtig ausspreche. Wir sagen erstmal herzlich willkommen, Lenz Moser.
Ich freue mich, dass ich da bin.
Jetzt mal zur Aussprache, lieber Lenz. Wir fangen mal damit an. Chief Winemaker beim Chateau Changyu, oder wie sagst du?
Changyu Moser, ja, das ist korrekt.
Changyu Moser. Und sprichst du Chinesisch?
Ja, das ist die einzige Frage, die ich ungern beantworte. Nein, ich spreche es natürlich nicht. Ich habe es dreimal probiert. Vor Covid habe ich schon einmal Ansprachen halten können, aber ich habe alles verloren währenddessen, weil wenn du Chinesisch nicht jeden Tag übst und sprichst, dann verlierst du es, weil es einfach so anders ist und du so viele Vokabeln lernen musst.
Ich würde ein Schild über die Folge heute kleben. Wer nicht fragt, bleibt dumm, hat man früher bei der Sesamstraße auch gefragt. Also entschuldige möglicherweise blöde Fragen, aber hast du dann immer einen Übersetzer dabei, wenn du in China bist?
Also ich habe erstens immer meinen Kollegen, den Yu Song, mit, sein junger Chinese, der seit 6 Jahren mit mir gemeinsam an dem Projekt arbeitet. Und der begleitet mich quasi immer, weil es geht ja nicht nur darum, die Sprache zu übersetzen. Das ist das eine. Aber nachdem China, ja, sage ich immer, auf einem anderen Planeten ist, muss man auch das, was zwischen den Zeilen passiert und was mit dem Habitus unserer chinesischen Freunde zu tun hat, dass ich das auch noch interpretiert kriege, so kann ich mich einfach besser bewegen.
Voll spannend. Vorweg noch eine Frage. Wie bist denn du überhaupt da hingekommen? Also warum geht man als Österreicher nach China und will da Wein anbauen?
Also eine meiner wirklich guten Eigenschaften, die ich pflege, ist Neugier. Und vor 20 Jahren hat mich ein holländischer Freund, ein väterlicher Freund, auf den Topf gesetzt und gesagt, du kennst dich schon überall ganz gut aus, es gibt noch 2 Länder, da kannst du mir nichts berichten, das ist Indien und China. Und dann habe ich gesagt, okay, 1 bereise ich, haben wir dann die Zahlen angeschaut und bin dann quasi erstaunt gewesen, dass wir in China bereits zu diesem Zeitpunkt eine sehr große Weinindustrie vorfanden. Oh. Und habe ich gesagt, okay, da kann ich was machen, da kann ich vielleicht irgendein Projektchen aufzwicken, und bin nach China gefahren und habe mich am ersten Tag verliebt, und seither betreibe ich das mit sehr viel Werf und Energie.
Magst du vielleicht, wir haben ja eben schon einmal ganz kurz deine Biografie, ja, mehr oder minder angeschnitten, magst du vielleicht noch mal ganz kurz deinen Background erklären, woher kommst du eigentlich gebürtig? Meine, wenn man Lenz Moser googelt, dann ploppt ja so einiges auf, aber ich gebe das Wort mal an dich ab.
Ja, ich hatte das Glück, einen sehr, sehr tollen Großvater zu haben, der uns als Weinfamilie auf die Landkarte gesetzt hat. Es war Professor Dr. Lenz Moser III., der die österreichische, also der die Hochkultur erfunden hat. Das ist in einem Satz gesagt, er hat einfach die Schlingpflanze Rebe auf einen Drahtrahmen gesetzt und die Reihen breiter gemacht, um einfach die Technik dort besser nutzen zu können. Man muss sich das so vorstellen, wenn man an der Mosel ist und diese Stockkulturen heute noch sieht, so wurde in Europa, zumindest in unseren Breiten, bis vor 80, 90 Jahren Wein gebaut, und er hat das geändert mit der sogenannten Lenz-Moser Hochkultur. Und wie gesagt, ich bin der 5. Lenz, und ich war auch der Letzte, der bei der berühmten Weinkellerei Lenz Moser als Geschäftsführer tätig war, bevor ich dann ganz kurz auf 9,5 Jahre nach Amerika zu Robert Mondavi gegangen bin und deren Europageschäft aufgebaut habe.
Ja.
Und wie die dann verkauft wurden, 2005 habe ich mich selbstständig gemacht, und dann bin ich zum ersten Mal nach China gekommen.
Wow, was eine Biografie. Danke.
Wie oft bist du denn da in China?
Du, ich bin so zwischen 3 und 5 Mal da, und das ist im Wesentlichen, um die Ernte vorzubereiten, die Ernte einzubringen. Das ist der Hauptzeitpunkt. Ich war jetzt gerade im Oktober da, und dann fahre ich meistens noch zum Blending hin.
Lenz, wir müssen mal mit den Basics jetzt anfangen, mit China, um das einzuordnen, regional und Hektarflächen. Dann gib uns doch mal einen Überblick. Wie groß ist das Land, in Anführungsstrichen, China, und wie viel Rebfläche hat es im Vergleich?
Also das Land China musst du so vergleichen, es schaut nur so klein aus, weil es eingebettet ist in diese asiatische Platte. Aber China ist in etwa so groß wie die Fläche der USA und ist etwas größer als Australien. Also nur mal von der Größenordnung her. Und die Weinszene in China zählt zu den Top 10 Wein produzierenden und konsumierenden Ländern vor allem. Wir haben circa Wenn du Deutschland als Referenz hernimmst, mhm, da haben wir 20 Millionen Hektoliter, die im Jahr verkonsumiert werden, 50-50 Import und ganz grob 50-50 Import und Eigenproduktion. Und in China ist es ähnlich, die haben auch 50-50 Import und Eigenproduktion. Das ist circa ein Drittel derzeit von Deutschland. Das war schon mal mehr.
Ja. Hast du eine Hektarzahl für mich, weil wo wir gerade vom Vergleich zu Deutschland sprechen?
Ja, wir haben, also Deutschland hat soweit ich das weiß,
ungefähr 100.000.
Plus 100.000 Hektar, ja, ja. Genau, Bordeaux-Größe.
Ja.
Und in China ist es so, dass die Hektarzahlen, glaube ich, bei 850.000 Hektar liegt, allerdings zu einem ganz großen Teil für Tafeltrauben und Saft und so weiter, also nichts mit der Weinproduktion zu tun. Für Wein rechnen wir, dass wir auch so um die 100.000 Hektar maximal also, Weinflächen haben in China, die sich also auf mehrere Landesteile aufteilen.
Cool, ja. Das kann man sich gut merken. Neben der Fläche interessiert uns natürlich auch, welche Rebsorten in China angebaut werden. Gibt es hauptsächlich internationale Sorten oder gibt es da auch Autochtone, die besonders spannend sind?
Ja, ich war immer auf der Suche, egal wo ich hingegangen bin, nach den autochtonen Sorten und den Sorten, die für das Land typisch sind. Also Österreichs Grüne Veltliner zum Beispiel.
Ich gucke mal gerade hier auf die Flasche, die wir mitgenommen haben.
Ja, und in China selbst haben wir zu 80% mit Cabernet Sauvignon zu tun. Das heißt, die chinesische Weinbranche ist so richtig gepusht worden vom Staat. In den späten 80er, Anfang 90er Jahren und da war gerade die Zeit, wo der Rotweinboom so richtig eingesetzt hat, bedingt durch das French Paradox. Was ist das? Du trinkst Rotwein, isst fett und bist trotzdem gesund, so wie die Franzosen das machen. Also isst fette Speisen und reichhaltig, weil eben da Antioxidantien im Rotwein drin sind, die vor allem für Corona Disease sehr, sehr hemmend sind und daher sehr gesund sind. Das haben die Chinesen voll mitgekriegt. Und nachdem sie damals schon sehr auf Bordeaux reflektiert haben, haben sie einfach die Hauptsorte von Bordeaux genommen, Cabernet Sauvignon, und die bestreicht heute 80% der Rebfläche in China. Es gibt eine Sorte, die man quasi als autochton bezeichnen könnte. Das ist der Cabernet Garnished. Das wurde von einem Österreicher vor über 100 Jahren eingeführt. Das war Cabernet gemischt als ursprüngliche Sorte, als Verschnitt von Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, ein Verschnitt. Deswegen heißt es gemischt. Das wurde dann über die Übersetzungsgeschichte verballhornt. Und das ist, aber im Endeffekt ist es ein Carmenère, den man aus Chile kennt.
Okay.
Ja, kommt aber nicht in Frage für uns, weil der gibt eher sehr, sehr rustikale Weine und wird selten wirklich reif in China, im Gegensatz zu Chile. Daher verwenden wir ihn gar nicht. Das Neueste, was jetzt kommt, ist Marcellan. Das ist auch eine Sorte aus Frankreich, die in Frankreich es quasi nicht mehr gibt oder nicht mehr kultiviert wird. Die ist maximal im Verschnittwesen ganz gut, aber einstweilen operieren wir mit Cabernet Sauvignon.
Das heißt, wir können auf jeden Fall festhalten, bei den Rebsorten, zumindest bei den roten Rebsorten, dass China durchaus französisch inspiriert ist. Wir haben natürlich den Cabernet Sauvignon, aber auch Rebsorten wie Merlot oder auch Petit Verdot oder auch Malbec. Wie sieht es denn aus bei den weißen Rebsorten, Lenz?
Also du hast natürlich schon jede Menge Weißweinsorten, aber die kommen in Bonsai-Mengen daher. Also wenn ich heute den Johannisberg-Riesling, also den echten Riesling in Ningxia hernehme, da gibt es, glaube ich, in Summe 3 oder 4 Hektar. Den macht eine Freundin von mir, nebenbei bemerkt sehr, sehr gut, die Crazy Fawn, heißt wirklich so. Und dann hast du natürlich dann auch Italian Riesling, das ist unser Welsch-Riesling oder Olasch-Riesling im Osten von uns. Und du hast dann Chardonnay hast du noch, das machen auch ein paar Leute da ganz gut. Aber das kommt alles in sehr, sehr, sehr kleinen Mengen vor. Das heißt, wir sind hauptsächlich rotweinlastig. Das ändert sich gerade dramatisch, weil wir nicht nur in China, sondern weltweit auf einen Weißweinboom zugehen und wir werden sicher relativ rasch anfangen, Weißweine auszupflanzen. Und ich kämpfe natürlich für den grünen Veltliner.
Spannend. Wir haben darüber auch in unserer Trendprognose gesprochen, dass also zum Jahreswechsel, dass halt eben Rotwein so leider Gottes ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist und der Weißweinboom da ist, aber auch Rosé und auch Schaumwein an Fahrt aufnimmt.
Und genau da hake ich mal ein. Zwei Dinge. Zum Ersten haben wir eine großartige Flasche von dir hier stehen, von deinem Chateau. Würde ich sagen, wir müssten sie
mal auf.
Wir müssten die mal öffnen. Genau, um mal um mal das zu trinken. Das
übernehme ich sehr gerne, Herr Junge.
Was du so produzierst. Und ich scheine so ein antizyklischer Weintrinker zu sein, weil ich habe mich so vom eher vermehrt weißen Wein zum Rotweintrinker entwickelt. Und jetzt höre ich, es ist irgendwie ein Trend. Ich habe jetzt gar keine Lust, diesen Weißweintrend mitzugehen. Ich werde jetzt erstmal so bleiben. Aber da mal die Frage an dich, Lenz. Wie und wie viel trinken Chinesen denn überhaupt Wein? Und zu welchen Gelegenheiten?
Also in Österreich würde ich sagen, jeder Chinese trinkt ein Seiterl Wein. Und ein Seiterl ist ein Biermaß in Österreich für einen Drittel Liter. Das ist derzeit, wenn du es umrechnest auf 1,4 Milliarden, ist immer noch eine ganz schöne Menge. Aber mehr ist es momentan nicht.
Ist das mit gesellschaftlichem Status verbunden?
Es ist meiner Meinung nach mit einem Way of Life verbunden. Der urbane Lebensstil kommt dem sehr entgegen. Und die Chinesen an sich, sie lieben alles, was aus Europa kommt. Die schönen Dinge des Lebens vor allem, ja, die wir haben. Das ist natürlich das Essen und das Trinken in erster Linie. Das gefällt den Chinesen. Und sie lieben es auch, diese Art und Weise, wie wir einfach, wenn ich am Abend zum Arbeiten aufhöre, dann ist einfach das erste Glas Wein, wenn ich zu Hause mit meiner Frau koche, was wahnsinnig schön ist. Und das versucht der Chinese, der auch im Ausland studiert hat, immer wieder nach Hause mitzubringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass bis vor Covid ca. 700.000 Studenten jährlich nach Europa und Amerika gegangen sind, um dort zu studieren. Das färbt natürlich im Lebensstil ab.
Ich möchte noch einen Step mal zurückspulen. Du sagtest eben ganz kurz, das Land hat ungefähr 100.000 Hektar Rebfläche, die im Ertrag steht für Wein. Jetzt meine Frage, wie viele Weingüter gibt es überhaupt in China, die Qualitätsweinbau betreiben?
Also wir haben in Summe 800 Wineries. Das
wow.
ist relativ ein kleiner Club, ja, wenn ich Österreich hernehme, wir haben 5000 und sind viel kleiner als Rebfläche. Man muss dazu sagen, dass im Export vielleicht sich maximal 10 Weingüter herumtummeln. Wir sind die ersten gewesen und bis jetzt auch in Europa flächendeckend die einzigen, die hier europaweit agieren und auch sonst in der Welt sehr stark verankert sind schon. Weil die Strukturen in der Spitze sehr, sehr klein sind. Wir sind da sicher das größere Weingut. Meine Kollegen, Kolleginnen, sollte ich sagen, sind hauptsächlich Frauen, die Weingüter leiten in Ningxia. Die sind alle viel kleiner wie wir. Die machen vielleicht 20 bis 30 Hektar. Und da geht man natürlich zuerst auf den Heimmarkt und dann erst in den Export.
Wow, okay. Ich habe jetzt euren Rotwein aufgemacht, den Shang Yu Moser. Bitte korrigier mich.
Chang Moser, das ist Helan Mountain.
Genau, Helan Mountain Range.
Cabernet Sauvignon 2023. Der nicht über irgendeine Holz, über eine Holzberührung abgefüllt wurde. Das heißt, der Wein hat weder Woodchips, der hat weder Staves, der hat noch kein Barrique, gar nichts. Das ist der Geschmack dieser kleinen Cabernet Sauvignon-Bären Ningxias. Warum betone ich das so? Weil wir durch dieses Wüstenklima die kleinsten Cabernet Sauvignon-Bären der Welt haben. Und deswegen haben wir diesen Wein als einzigen in unserer Range, das ist auch der Einsteiger, einfach so abgefüllt, dass er komplett unmanipuliert, unter Anführungsstrichen, daherkommt. Aber das ist etwas, was ganz, ganz typisch ist für das Land.
Also ich finde auf jeden Fall, wie du auch gerade gesagt hast, das ist ein Paradebeispiel für Cabernet Sauvignon. Es ist natürlich komplett Cabernet Sauvignon-driven von der Aromatik her. Super für Johannisbeere, so ein bisschen Zedernholz, gar kein Holzeinsatz, kein Barrique oder irgendwas dergleichen. Super feine Säurestruktur, Tanninstruktur ist on point, also eckt jetzt nicht wirklich an, ist aber trotzdem präsent, sehr cool. Genau, Alkohol hatte ich eben angesprochen, bevor ich den Wein verkostet habe. Ich muss aber sagen, trotz der 15 Volumenprozent ist super gut eingebunden. Vielleicht hat man hinten raus so eine kleine Bitternis, aber ich kann mir halt extrem gut vorstellen, dass Weinbau in einem neuen Land natürlich auch viele Herausforderungen mit sich bringt und auch einfach ein Prozess ist. Dementsprechend finde ich das sehr cool, ja. Welche Region sollte man denn auf dem Schirm haben, wenn man sich anfängt, mit China zu beschäftigen? Also welche Regionen sind die wichtigsten für den Qualitätsweinbau?
Ja, ich habe schon gesagt, das Ningxia, das sagen ja andere auch, das ist also so die Elitetruppe
ja.
in China, wie gesagt, 1200 Kilometer westlich von Peking. Die Wiege des Weinbaus in China ist allerdings in Shandong. Das ist die Provinz, wo auch das Qingdao-Bier herkommt. Daher kennt man Qingdao, das kennt man vielleicht. Also, das ist die gleiche Gegend. War mal deutsch vor 100 Jahren, wie wir wissen.
Mhm.
Also über 100 Jahren. Und deswegen gibt es dort auch Bier. Und dort kommt aber auch der Wein her, weil dort wurde die Firma Zhang Yu gegründet vor 134 Jahren, also aus 1892 wurde das gegründet als erstes Weingut, kommerzielles Weingut in China. Mhm. Und daher ist 40% des gesamten Weinaufkommens Chinas aus der Shandong-Provinz. Wie gesagt, östlich von Peking. Und da gibt es noch eine ganz große Region, die macht 30%, das ist Xinjiang im Westen Chinas. Das liegt ja schon fast an Kasachstan und sowieso Russland, mhm, reicht das an. Dort 30%, da werden auch sehr, sehr viele Weine produziert, die vielleicht in der Qualität noch nicht ganz exportfähig sind, aber auch sehr, sehr groß. Und dann sollte man meiner Meinung nach noch zwei Regionen am Schirm haben. Das ist Hebei, mhm, rund um Peking. Da gibt es ein paar sehr, sehr gute Weingüter, die ich alle kenne und sehr, sehr schätze. Und dann in Shaanxi, das ist südlich von Ningxia, da gibt es auch einige Weingüter, die sehr, sehr gut beleuern.
Wir haben ja auch mehrere Trends in der Weinbranche. Wir haben nicht nur den Rückgang, was den Weinkonsum von Rotwein angeht, sondern auch natürlich so Trends hin zu Low-Alkohol, alkoholfreie Alternativen, aber natürlich auch Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist auch ein riesiges Thema. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei dir im Weingut in China oder auch, und da möchte ich dir um Gottes Willen nicht auf die Füße treten, meinst du, dass dir das vielleicht auch so ein bisschen das Genick brechen kann, weil viele sagen, okay, ich kaufe jetzt eher Wein aus regionalem Anbau, also aus Deutschland oder Österreich, jetzt sagen wir mal die Dachregion, anstelle Wein aus China?
Also da ist ein bisschen Heuchelei auch dabei, muss ich immer wieder sagen, denn eine Flasche Wein mit dem LKW aus Spanien geholt oder aus Süditalien geholt, ist mit einem deutlich höheren Carbon Footprint
belastet. Aber bleiben wir mal in Deutschland.
Ja, also Deutschland, Deutschland hat 50% Eigenwein und muss ja auch importieren, ist ein Nettoimporteur, wie wir sagen, weil Deutschland könnte die Nachfrage gar nicht befriedigen, wenn nur deutscher Wein produziert wird, abgesehen von den Stilen, die in Deutschland da sind, weil du kriegst einen schönen Cabernet Sauvignon, kriegst halt aus Deutschland nicht so wirklich her. Vielleicht in Baden mal mit Climate Change, aber derzeit nicht. Ja. Aber eins steht schon fest, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass sich die Weinbranche auch deswegen was einfallen lassen muss, weil diese Nachhaltigkeit ist ein Thema. Mit schweren Flaschen und Zinnverschlüssen und so weiter wird es auf Dauer auch nicht gehen. Also ich bin da sehr pro. Allerdings, das beim Konsumenten durchzusetzen, ist nicht ganz leicht.
Lenz, Weinbau in China. Haben wir viele spannende Dinge gelernt jetzt in unserer Cheers-Folge. Aber es gibt doch bestimmt auch große Herausforderungen, oder?
Naja, ich würde sagen, die nächste große Herausforderung ist dieses Organic und biodynamisch. Da sind wir jetzt gerade dahinter, weil wir jetzt schon zum Beispiel am Chateau selber sind wir schon Organic zertifiziert, aber noch nicht alle Weine, die wir produzieren, weil wir ja natürlich auch Satellitenweingärten rundherum haben und die müssen wir auch noch umstellen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, das wir jetzt angehen wollen. Weil ich glaube, dass alle Spitzenweine in den nächsten 10 Jahren ohnehin organic sein müssen, weil sonst hast du keinen Markt mehr. Ja. Mhm. Was wir auch machen, was hochspannend ist, wir befassen uns mit Themen wie zum Beispiel einem Schwefelersatz. Ich habe heuer einen Wein gemacht, das kommt jetzt irgendwann zur Probe raus, einen Weißwein, nämlich diesen weißen Cabernet, den haben wir ohne Schwefel abgefüllt oder werden wir ohne Schwefel, der ist ja noch im Fass, abfüllen. Und da gibt es eine holländische Firma, die hat ein Schwefelersatzprodukt auf organischer Basis hergestellt. Das heißt, es ist Estan, weiß keiner noch. Das ist was ganz Neues, das komplett neutral ist, aber eben kein Schwefel ist, biologisch gezogen. Und den Schwefel einfach uns ermöglicht zu ersetzen. Kostet ein bisschen was, aber das wollen wir testen. Also wir befassen uns mit Innovation in verschiedensten Richtungen, um einfach auch in dieser relativ traditionellen, agrarisch dominierten Branche Innovationen weiterzutreiben.
Und wie sieht es bei euch mit globalen Herausforderungen aus? Stichwort Climate Change, mit Hitze und Wasser?
Das ist genau das Gleiche wie überall. Ich meine, wenn ich meinem Freund Robert Wilhelm Weil zuhöre vom Rheingau, dann sagt er, naja, irgendwann wird es schwierig für den knackigen Riesling, den wir heute alle so lieben. Und bei uns ist auch so. Allerdings muss ich dazu sagen, die Rebe ist sehr, sehr resilient, um dieses Wort zu zitieren. Und da können wir im Weingarten noch sehr, sehr viel machen. Wir können mit Wassermanagement arbeiten, wir können mit Belaubung arbeiten, wir können mit Bodenbearbeitung arbeiten. Wir können sicher ein Grad noch ausbalancieren, aber irgendwann ist dann Ende der Fahnenstange, weil wir haben schon mittlerweile in unserem Weinbaugebiet 2,1 Grad Erwärmung über die letzten 30 Jahre.
Wow.
Das heißt, wir sind über dem Mittel. Hat uns allerdings auch in die Lage versetzt, jetzt einen gescheiten Wein zu machen. Also bis jetzt ist alles Paletti. Nur jetzt sollte es halt aufhören, wird es aber nicht. Und das ist die Herausforderung.
Ich fasse jetzt nochmal alles zusammen, Lenz und Lou. China hat eine der größten Rebflächen weltweit. Mhm. Hab mir aufgeschrieben, circa 800.000 Hektar Rebfläche für Tafeltrauben eben.
Hauptsächlich für Tafeltrauben, genau.
Genau, die Rebfläche für Ertragsweinbau beträgt 100.000 Hektar, ist vergleichbar mit Deutschland. Gibt so 800 Weingüter, richtig? Mhm. Es werden sowohl internationale als auch autochthone Rebsorten angebaut, wobei man festhalten kann, dass die roten Rebsorten, wie wir sie auch aus Bordeaux und Napa Valley kennen, vorherrschend sind. Also Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec oder auch
Petit Verdot.
Petit Verdot, genau. Und die bedeutenden Weinregionen sind unter anderem Ningxia und Shandong. Mhm. Und besonders bekannt Rotwein, Weißwein, Blanc de Noir, aber auch Orange, Naturwein und Petnat, also die nehmen so ganz langsam Fahrt auf.
Bei der jüngeren Generation vor allen Dingen. Einfach weil dieser Weißweinboom halt eben da ist.
Und wir haben ihn ja heute verkostet. Grundsätzlich, chinesische Weine, kann man sagen, gewinnen international immer mehr an Anerkennung und Qualität. Und der Markt in China, ja, dominiert den Konsum. Aber wie gesagt, Exporte nehmen stetig zu. Herausforderungen gibt es natürlich auch, habe ich mir aufgeschrieben. Klimatische Bedingungen, die Qualitätssteigerung und grundsätzlich etablieren auf dem internationalen Markt. Und Lenz, wo wir dich gerade da haben als China-Experten, China-Weinexperten, gucken wir nochmal ins Detail. Heute entweder Buchstabe B oder Buchstabe C. C, ne?
China Water.
China Water oder wie man ihn auch nennt, Baijiu.
Lou's Weinlexikon.
China Water ist Baijiu. Das ist ein Schnaps gebrannt aus allem, was in der Erde wächst, vom Kartoffel bis zum Getreide. Das wird dann verbuddelt 2-3 Jahre in Amphoren, dann wird es ausgegraben, gebottelt und die Flasche kostet bis zu 200 Euro.
Was?
Also das ist, ist richtig teuer, kannst du googeln. Baijiu, die Hauptmarke ist Maotai, so wie man spricht. Und das ist eine Industrie, also Maotai oder Market Cap von, ich weiß es nicht wie viel, aber das ist ein richtig, richtig dickes Ding. Da kann sich der Herr Smirnoff und der Herr Bacardi wirklich verstecken dahinter.
Und das wird, also das wird auch über Land getrunken? Oder auch in den Metropolen?
Na, das wird überall. Ist am Land. Das ist in der DNA des Chinesen drinnen, dieses Baijiu-Ding.
Also Baijiu.
Baijiu. Und wenn du es einmal getrunken hast, dann weißt du es für immer. Aber entweder magst du es oder du magst es nicht.
Wonach schmeckt das, dieses Baijiu?
Es schmeckt nach allem, was nix ist.
Man merkt, du bist ein Liebhaber.
Mega.
Zu allerletzt, in 3 Sätzen, warum sollte man überhaupt chinesischen Wein probieren?
Wenn man Weinliebhaber ist, dann ist man immer interessiert an Neuem. Entweder hast du einen neuen Jahrgang oder du hast eine neue Region. Ich erinnere daran, dass man auch Chile, auch Argentinien, auch Neuseeland, Australien etc. vor 20, 30 Jahren nicht kannte. Und heute ist es an der Tagesordnung. Das wird China nie sein, weil wir einfach zu wenig Wein haben zum Exportieren. Aber sich vielleicht einmal einzulassen auf einen anderen Cabernet Sauvignon, der anders schmeckt, der ein bisschen Geld kostet, aber auch seine Weinfreunde zu überraschen mit etwas, was nicht an jeder Türecke ist, ist vielleicht einmal ein Gedanke, sich mit einem neuen Weinland zu befassen.
Sehr schön. Darauf stoßen wir an. Cheers.
Schön, dass du da warst.
Sagen vielen Dank, Lenz.
Ich bedanke mich bei euch. Alles Liebe. Es war wirklich toll.
Dankeschön. Cool. Vielen Dank.
Also, ciao. Servus. Ciao.
Und ich reiche die Frage mal weiter an euch. Habt ihr schon mal Wein aus China verkostet? Ja, schreibt es uns in die Kommentare rein. Ja, direkt hier, zum Beispiel bei Spotify.
Oder
eine Nachricht.
Eine Nachricht auf Instagram zum Beispiel.
Richtig. Oder cheers@edeka.de. Das ist ja auch unsere E-Mail-Adresse für Fragen aller Art an Lou oder auch an mich. Hat mich eigentlich schon mal jemand was gefragt?
Ja, da hat jemand mal gefragt nach deinem Coq au Vin.
Das stimmt. Und das Rezept bin ich immer noch schuldig. Ne?
Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn mit euren Freundinnen und lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung da.
Und drückt die Glocke!
Und ansonsten würde ich sagen, drückt die Glocke, bleibt dran, bleibt neugierig, genießt euren Vino, Freunde der Sonne. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal nächste Woche wieder. Ne? Immer und, wieder Montag.
Ja, und man muss immer wieder sagen, jetzt auch im neuen Jahr 2025, wo es noch so early ist, muss man immer sagen, vergesst den Rotwein nicht. Ne? Es gibt nicht nur Weißwein. Alle hypen den weißen Wein. Ich liebe den Rotwein.
Das wäre ganz grausam, wenn sich. Nein, ich möchte darüber nicht nachdenken.
In diesem Sinne.
Sehr zum Wohle.
Cheers.
Cheers.
Oder Gambay.
Gambay.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.